Guten Tag, ich begrüße Sie bei Freak Radio bei einer Diskussion über Schlaganfälle und die Folgen. Meine Gäste sind Karl Degelmann, Annemarie Degelmann und Christine Hagen. Herr Degelmann, Sie liegen 1998 auf einem Operationstisch im AKH. Eine Bypass-Operation ist geplant. Sie sollen einen dreifachen Bypass bekommen. Sie liegen auf dem Tisch. Eigentlich sollten Sie ja bewusstlos sein. Sie sind narkotisiert. Plötzlich sehen Sie, was passiert mit Ihnen. Sie schweben über Ihrem eigenen Körper. Es gibt eine Hektik im Operationsraum. Jemand nimmt Ihr Herz und massiert es. Sagen Sie genau, was da eigentlich passiert ist.
Bei der Bypass-Operation ist mir beim Abklemmen von der Herz-Lungen-Maschine die Aorta geplatzt. Dadurch musste die Herz-Lungen-Maschine aktiviert werden. Und da bin ich über den Operationstisch geschwebt und habe meinen eigenen Körper unten liegen gesehen. Und die Ärzte müssen ganz hektisch arbeiten. Einer davon hat meinem offenen Herzen das Herz massiert, das wieder zum Schlagen anfängt. Die Anästhesistin hat wieder angeschlossen, die Herz-Lungen-Maschine.
Und das haben Sie alles beobachtet?
Habe ich alles genau beobachten können.
Waren Sie da nervös, bis Sie das beobachtet
haben?
Nein,
da war ich eigentlich ganz ruhig. Nachher bin ich nervös geworden.
Und wie ist es dann weitergegangen? Sie schweben also über Ihrem Körper?
Dann bin ich durch einen langen Tunnel gegangen, am Ende ein helles Licht, dann auf eine große, weite, blühende Wiese. Dort habe ich meine ganzen Verwandten wieder gesehen, meine verstorbene Mutter, meinen verstorbenen Vater, meine Großeltern, meine Geschwister, was verstorben waren. Die haben mich alle freundlich empfangen und auf einmal wurde ich wieder zurück. Habe ich irgendwas gespürt, ich muss wieder zurück. Ich bin noch nicht so weit. Dann bin ich irgendwo zurückgezogen worden und irgendwann im Krankenzimmer aufgewacht. Mehr weiß ich leider nicht.
Und haben Sie sich dann sofort an das erinnern können?
Eigentlich ja, nachdem ich aufgewacht bin, was erst einige Zeit später passiert ist, war über 10 Wochen auf intensiv, davor 8 Wochen Koma. Und nach dem Koma, wie ich aufgewacht bin, habe ich das sofort gewusst.
Haben Sie da reden können?
Ich habe nachher überhaupt nichts können. Nicht reden, nicht essen, nicht stehen, nicht gehen, gar nichts. Ich habe niemanden gekannt.
Also Sie haben niemanden erkannt?
Niemanden erkannt, nichts. Nicht einmal die eigene Frau.
Und wann ist diese Nahtoderfahrung dann in Ihr Bewusstsein gekommen?
Im Laufe der Physiotherapie auf der Intensivstation. Die haben mich wieder zurück, Schritt für Schritt zurück ins Leben gebracht. Da ist dann alles wieder in Erinnerung gelangt und da ist mir das wieder eingefallen.
Waren Sie vorher religiös?
Oh, ich war religiös, nicht nennen kann. Ich habe an irgendwas geglaubt, an eine höhere Macht, aber sonst gar nichts. Ich glaube auch jetzt nur an eine höhere Macht, oder der Gott heißt, der Mohammed, ist mir ganz egal.
Wir wollen heute eigentlich nicht über Nahtoderfahrungen reden, sondern über Schlaganfälle und die Folgen für die Patienten, Patientinnen und für die Angehörigen, die Patienten dann pflegen. Deswegen ist eben Ihre Frau hier und die Frau eines weiteren Patienten, der einen Gehirnschlag erlitten hat. Aber gehen wir zu Ihnen. Sie haben also zuerst eine Bypass-Operation gehabt, dann ist dieses Unglück während der Operation passiert und dann waren Sie im Pflegefall.
Ich bin lange im Rollstuhl gewesen, immer schon klein schrittweise gehen gelernt wieder, immer alles schrittweise.
Und in dieser Zeit waren Sie, Annemarie Degelmann, sehr gefordert mit seiner Pflege?
Sehr gefordert. Im AKH wurde mir gesagt, mein Mann bleibt der Pflegefall. Es wurde mir schon gezeigt, wie man umbettet. Also es war schlimm. Und abgelenkt wurde eigentlich durch meine Arbeit. Und Unterstützung habe ich gehabt durch meine Tochter und die Enkelkinder. Es war eine sehr schwere Zeit.
Wie lange waren Sie dann so wirklich im Rollstuhl?
Im Rollstuhl, nachdem ich aufgewacht bin vom Koma, noch 4 Wochen.
Aber wie lange haben Sie sehr wenig selber machen können?
Jahrelang, noch 3 Jahre mindestens. Das kommt immer so schrittweise, das geht nicht so schnell.
Und wie war das für Sie, von einem gesunden Mann, der in der Mitte des Lebens steht, dann plötzlich hinausgeworfen aus dem Leben auf eine gewisse Weise?
Das war furchtbar. Ich war immer aktiv, immer beschäftigt, große Firma gehabt, Sie davon haben nichts mehr haben oder kennen, das ist furchtbar.
Was haben Sie für Firma gehabt?
Baufirma, mit bis zu 40 Grad.
Und Sie waren der Chef?
Ich war der Chef, ja.
Was hat das geheißen?
Viel Stress, viel Arbeit, viel Verantwortung.
Was ist mit der Firma dann passiert?
Konkurs. Das geht natürlich dann so geschwind. Wenn niemand da ist, der es führt, geht es in Bach.
Und Sie haben wahrscheinlich so Ihre 70-80 Stunden Woche gehabt?
Ungefähr, ja.
Und der Stress?
Viel Krach dabei, bis zu 100 Stück am Tag.
Ein Wahnsinn.
Sage ich heute auch. Aber ich sage, ich bin zwangsentwöhnt worden. Auf Intensiv gibt es nichts zum Rauchen.
Haben Sie dann jemals wieder begonnen?
Nein, Gott sei Dank nicht. Aber mein erstes Wort, nachdem ich aufgewacht bin von dem Koma, war, was glauben Sie?
Zigarette?
Nein, Marlboro. Obwohl ich nie Marlboro geraucht habe.
Das
ist lustig, gell?
Ja.
Ich kann nicht lachen drüber. Aber so ist es halt einmal.
Wie ist es dann weitergegangen? Sie sind dann schon langsam wieder gesund geworden, aber dann ist es immer, ist immer wieder was passiert.
Immer wieder was Schlaganfall passiert. Insgesamt seit der Zeit 5 Stück. 4 leichtere und einer mit Punch.
Was heißt mit Punch?
Ganze linke Seite betroffen gewesen.
Ah.
Ist er heute noch gestört teilweise, die linke Seite.
Und wann war das?
Im Jänner, voriges Jahr, Jänner 12.
Und was bedeutet das für Sie, Frau Degelmann?
Naja, es ist nicht mehr so, wie es früher war. Ne? Er tut sich sehr schwer, oft schon, wenn er beim Kaffee trinken, wenn er Seferl so richtig tragen will oder halten will.
Es
fehlt das Gefühl halt in der linken Hand. Ne?
Waren Sie in dieser Zeit berufstätig?
Ich war berufstätig, ja.
Was haben Sie gemacht?
Ich war beim Taxifunk in der Zentrale Telefonistin.
Und das heißt, Sie haben das so arrangieren können, dass Sie gearbeitet haben und einen pflegebedürftigen Mann irgendwie gehabt haben?
Er war zu Hause, ja. Ich habe erst immer Nachmittag angefangen zum Arbeiten und bin dann am Abend um 22 Uhr heimgekommen. Ne? Und da war er halt untertags immer beim Fernseher, hat er es halt gemütlich gemacht. Ne?
Frau Christine Hagen, Sie sind die Frau eines Mannes, der Gehirnblutung gehabt hat. Wie ist das passiert?
Am 27.11.2007, ganz plötzlich, mein Mann ist in der Früh, nach dem Frühstück, in den Garten gefahren, um Laub zu rächen und hat gesagt, zum Mittag komme ich zu Hause, es wird 1, es wird 1:45, ich rufe immer an, mein Mann meldet sich nicht am Handy, bin ich im Garten gefahren und habe ihn bewusstlos im Gartenbett liegen gesehen. Ich habe sofort die Rettung angerufen. Ich habe vermutet, er hat Herzinfarkt oder was. Er hat ja keine Anzeichen gehabt. Er hat nicht Kopfschmerzen gehabt, gar nichts. Und bin dann sofort mit der Rettung ins Krankenhaus. Und da haben sofort festgestellt, also er hat Gehirnblutung gehabt, aber sie wissen nicht, wie lange das er schon gelegen ist. Es muss in etwa 2 Stunden sowas gewesen sein. Es war halt sehr kritisch, weil sie sagen, wenn man so lange bewusstlos liegt, kann es sein, dass er das gar nicht überlebt mehr. Ne? Er hat sie überlebt. Es geht ihm jetzt den Umständen entsprechend, aber nur durch viel Therapie.
Und dafür sind Sie zuständig gewesen in den letzten 5 Jahren?
Eigentlich schon, ja. Wir haben zu Hause ein Laufband, wir haben einen Heimtrainer. Bin zu Therapien 2-mal im Jahr. Reha sind wir viel gefahren, auch privat. Ich fahre auch ins Bad mit ihm. Weil im Wasser heißt es, geht es immer leichter, die Übungen zu machen. Es ist noch immer ein Kampf, dass er wieder so normal wird nicht mehr so sein, aber eine Lebensqualität wird halt wieder ein bisschen besser werden. Ne?
Das ist für Sie jetzt ein Fulltime-Job?
24 Stunden kann man fast sagen. Also ich war seitdem nicht mehr in Urlaub oder irgendwo das fast nie alleine gelassen, weil Kinder habe ich keine, jetzt muss man eigentlich für die Menschen da sein.
Ne? Und wie geht es Ihnen damit?
Ja, es geht schon jetzt. Am Anfang war es halt sehr schwierig. Also mit so einem kranken Menschen ist ja nicht so einfach, weil sie sind ja auch sehr verzweifelt. Man kriegt ja das alles mit. Ne?
Und irgendwann sind Sie zu einer Ärztin gegangen und die wollte Ihnen nur Medikamente verschreiben?
Das war gleich das erste Jahr. Da habe ich gesagt, ich will keine Medikamente. Es wäre gescheiter, wenn man so Physiotherapeuten, also wo man sich ein bisschen hinwenden kann, wo man sprechen kann, was noch zu machen ist. Da haben wir Gott sei Dank einen guten Physiotherapeuten bekommen und seitdem geht es aufwärts, muss ich sagen.
Ich habe mir gedacht, Sie wollten für sich selber Medikamente?
Nein, für meinen Mann, weil der hat sehr viel geweint, mein Mann, bis dort, weil wir wieder ins normale Ding hat er gesagt, warum, dass er so bestraft wird. Also er war halt sehr verzweifelt durch diese Krankheit, nicht? Er hat auch immer gearbeitet und jetzt war er 3 Jahre in Pension und dann kommt sowas, nicht?
Er war verzweifelt und Sie wahrscheinlich
mit... Ja, beide waren wir sehr verzweifelt.
Ne? Was hat Ihnen dann geholfen in der Zeit?
Ja, die vielen Therapien, was wir gemacht haben. Wir haben sehr viele Therapien gemacht. Man hat immer wieder Schritte gesehen. Es waren kleine Schritte, aber man hat gesehen, eine Besserung ist wieder vorhanden. Also von dem Rollstuhl einmal rauskommen, ist nicht so einfach. Ne? Also wenn man 2 Jahre im Rollstuhl sitzt, und dann an jeder Schritt freut man sich, dass das doch wieder normal wird. Ne?
Und wie ist es Ihnen mit Ihrer eigenen Verzweiflung gegangen?
Ja, das, da kämpfe ich heute noch.
Haben Sie Unterstützung bekommen?
Fast nicht.
Sie sind jetzt eine Gruppe. Sie haben im April 2012 eine Gruppe gegründet, um sich gegenseitig zu stützen.
Ja.
Eine Selbsthilfegruppe. Erzählen Sie davon. Wer hat das gegründet?
Ich, meine Wenigkeit.
Herr Degelmann,
nachdem ich den 5. Schlaganfall gehabt habe, habe ich gesagt, jetzt muss was passieren. Ich muss was unternehmen, dass Leute mit demselben Krankheitsbild Hilfe erhalten, Unterstützung erhalten. Das war eigentlich der Ausschlag damit, dass ich das gegründet habe.
Und wer ist jetzt in dieser Gruppe?
Insgesamt 8 Mitglieder. 4 weiblich, 4 männlich. Meine Katrin macht die Vertretung.
8 Patienten?
Patienten, ja.
Und Ihre Familienangehörigen?
Ja.
Also sind 16 Leute?
Nein, ein paar sind nicht mehr beieinander. Der ist schon auseinandergegangen durch die Krankheit auch. Ist oder mehr so.
Und was bewirkt das? Was hilft Ihnen das?
Austauschen können sich die Leute untereinander.
Wie oft treffen Sie sich?
Einmal im Monat.
Was hilft Ihnen das, Frau Hagen?
Ja, mir hilft das sehr viel, weil der Herr Degelmann versucht immer, gute Menschen, die was für solche Krankheiten auch zuständig sind, mit Medikamenten, mit Therapien. Und das baut dann natürlich auf in der Gruppe. Also man sieht, man ist dann doch nicht alleine mit solchen Sachen dann, dass man doch noch wo was erfragen kann, was kann ich noch machen, was geht nicht mehr. Also in der Gruppe ist halt irgendwo, man spricht es leichter.
Annemarie Degelmann, wie geht es Ihnen mit der Gruppe? Ist das hilfreich für Sie?
Es war eine sehr gute Idee von meinem Gatten. Er macht sich wirklich sehr viel. Wir haben unseren Apotheker gehabt. Wir haben eine Physiotherapeutin schon gehabt. Also es passiert immer wieder was, wo man Neuigkeiten erfahren kann. Und wir machen auch zusammen was. Wir haben gemeinsam schon einen Ausflug gemacht. Wir machen jetzt dann unsere Weihnachtsfeier. Es ist auch schon irgendwie eine kleine Familie geworden.
Ist es eigentlich notwendig, diese Selbsthilfegruppe weiter zu verbreiten?
Auf jeden Fall.
Wie machen Sie das?
Ganz wichtig. Wenn man es erfährt, ich habe schon etliche angesprochen, da sind aber die Männer überall so ablehnend. Die Frauen wollen es, aber die Männer eher nicht.
Das ist ein bisschen relativieren. Die Patienten sind ablehnend, nicht die Männer oder Frauen, ist egal. Ob Mann oder Frau der Patient ist, ist es in dem Fall wurscht.
Mein Mann war auch, nein, ich gehe da nicht dazu. Und dann habe ich gesagt, gehen wir einmal hin, dann werden wir mal sehen. Und jetzt freut er sich schon, wenn der Zeitpunkt kommt, dass wir sie wieder alle treffen, freut er sich. Jetzt und, ist es komplett anders.
Und was ist der Grund, warum sich Patienten scheuen?
Scham. Ich weiß es nicht. Hauptsächlich Scham, denke ich mir. Und die eigene Krankheit nicht öffentlich machen wollen. Mhm. Nicht um Hilfe bitten wollen.
Ist es bei Ihnen auch so oder war es so?
Bei mir war es auch so. Keine Frage.
Bei meinem Mann auch.
Man ist immer scheu, Hilfe zu holen. Mhm. Auch wenn man es weiß, dass man es braucht. Man scheut sich davor.
Ja.
So wie die Frau Hagen gesagt hat, warum ist mir das passiert? Die Frage habe ich auch gehabt. Genauso. Mhm. 1998 schon, die jetzt voriges Jahr noch immer.
Eine Anklage an das Schicksal.
So ungefähr, ja. Aber das hilft nichts. Nur hartes Training, Mitarbeiten bei den Therapien.
Ja.
Das ist sehr wichtig, weil ohne das selber mitarbeitet, passiert gar nichts. Die Ärzte, Therapeuten können auch keine Wunder wirken. Man muss auch selbst wollen. Und das Wollen muss man lernen.
Und das sich wieder bewegen lernen ist natürlich eine harte Aufgabe. Denn
für ein
Kind kommt es ganz natürlich, aber für einen Erwachsenen anscheinend nicht.
Der muss erst die Scheu, was er hat, jetzt wo er gemerkt hat, ich kann es nicht, die Scheu muss er überwinden, dass es im Gehirn irgendwo klar gemacht, ich kann es doch. Die ersten Schritte sind die schwersten dann wieder.
Heißt das, dass Sie das Gehen total verlernt gehabt haben?
Ich kann auch nichts mehr kennen. Überhaupt nichts mehr. Wenn mit Aufstieg kennen, gar nichts mehr.
Eine Tasse halten?
Ja, keine Nein. Frage. Nicht einmal Essbestick, schon gar keine Frage. Überhaupt nichts kennen. Nicht essen, nicht selbstständig essen, nicht trinken, nicht reden, gar nichts. Ich war ein stummer Fisch,
ja.
Der nur blöd herumging. Jetzt muss ich.
Und was haben Sie dann zuerst gelernt?
Das Gehen. Das heißt einmal Querbett sitzen von den Physiotherapeuten. Das heißt, quer im Bett sitzen einfach nur. Mhm. Und dann das Umsetzen in den Rollstuhl. Dann sind sie mit mir in den Rollstuhl auf den 9. Stock aufgefahren. Zu den Gehgeräten. Dann lernt man so auf den Stufenbahn gehen.
Und dann?
Ja, dann geht alles andere. Logopäden, sprechen lernen.
Ist es so eine Entwicklung so ähnlich wie bei einem Kind, dass man zuerst gehen lernt und dann sprechen?
Sprechen lernen,
genau. Und dann selber essen lernt?
Genauso wie bei einem Kind, richtig. Das habe ich früher gar nicht glauben können, dass es genauso sein wird.
Und das dauert dann auch seine 3 Jahre oder so?
Auf alle Fälle. Bei mir hat es schon mindestens so lange gedauert.
Das ist auch 3 Jahre. Bei Mann auch 3 Jahre.
Und jetzt mit Essen ist noch lange nicht so, wie es war. Die linke Seite bei mir, ich kann noch gar keine gescheite Gabe halten.
Wie ist es dann, hinauszugehen in die Öffentlichkeit und gesehen zu werden von anderen Menschen?
Am Anfang schwer.
In dem Zustand der Hilflosigkeit?
Ja, genau. Das ist sehr schwer. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran.
Wie ist es Ihrem Mann dabei ergangen?
Bei uns ist es sehr schwer gegangen durch den Rollstuhl. Mein Mann hat ja nicht alleine in den Rollstuhl hinein können. Und bei den Stiegen raufsteigen, das ist das erste Jahr fast gar nicht gegangen. Da musste ich immer die Rettung verständigen zum Transport oder Arzt. Und dann, ja, mit der Zeit kommt man immer mehr in das rein mit dem Rollstuhl, dass man zurechtkommt auch. Er hat immer Angst gehabt, er fällt raus vom Rollstuhl, weil er hat immer von Stürzen so eine Angst gehabt, weil er sehr viel gestürzt ist zu Hause auch. Vor dem hat er heute noch Angst von Stürzen.
Hat er Angst gehabt, seine Freunde wieder zu treffen?
Naja, Angst hat er nicht gehabt, aber die Freunde sind immer weniger geworden.
Immer mehr. Die Freunde verliert man nach seiner Krankheit.
Das sind ganz wenige nur, die was wirklich dicke Freunde waren, die heute auch noch kommen. Aber der Großteil hat sich abgewendet von uns.
Nach so einer Krankheit, muss ich sagen, merkt man nicht, was richtige Freunde sind. Mhm. Ein richtiger Freund bleibt. Mhm. Die falschen Freunde sind weg. Wenn du nichts mehr da hast,
ja, aber das ist die Scheue, glaube ich, wenn man mit der Krankheit.
Das auch.
Das
Nein, aber das meiste ist die Geldgesellschaft. Man sollte wissen, dass was kriegen können von dir. Da.
Nein, das ist bei
aber
uns
Freunde,
nicht so
da geht es ja meistens nicht um Geld bei Freundschaften. Ja,
bei den echten Freunden. Ja, bei den falschen Freunden, die ist ja, wir sind ein Freund, geht es sehr wohl darum.
Nein, bei uns war das eher nicht so. Also, wir haben viele Freunde gehabt, wo wir Urlaub und das geht alles nicht mehr. Dann wird der Kontakt immer schon weniger. Also ein paar Freunde haben wir noch, ja, in Kärnten haben wir noch etliche, die kommen ein paar Mal im Jahr zu uns auf Besuch auch.
Das heißt nicht nur, dass man aus dem Leben irgendwie hinausgeworfen wird, es gibt auch eine Vereinsamung.
Ja.
Naja, Vereinsamung würde ich nicht sagen. Also man muss selber wieder raus. Ich war die ersten 3 Jahre bei einem Mann immer Tag und Nacht. Aber jetzt wird schon immer weniger, wo du sagst, geh du raus und geh ins Café aus oder mach das. Oder fahr fort oder geh wandern. Also das kann ich jetzt alles schon tun. Also das geht schon bei mir.
Wie waren Sie mit der medizinischen Versorgung zufrieden, Herr Degelmann?
Im AKH in Wien eigentlich sehr zufrieden. Auch in St. Pölten im Krankenhaus sehr zufrieden. Und auf Rehab war ich immer in Bad Birrawahr draußen. Die sind sehr kompetent, haben mir jedes Mal gut geholfen. Also eins auch zufrieden.
Frau Hagen, wie ist die medizinische Versorgung?
Mein Mann, Gott sei Dank, den haben sie geholfen. Mein Mann lebt, Gott sei Dank. Ich muss sagen, das Krankenhaus war sehr kompetent auf dieser Station.
Und was hätten Sie sich darüber hinaus noch gewünscht?
Ja, mit den Behandlungen, das ist halt immer schwierig, wenn man von der Reha zurückkommt, gleich einen Platz zu bekommen für Physiotherapie. Ja. Da hat man sehr lange Wartezeiten und wenn man so einen kranken Menschen zu Hause hat und man weiß nicht, was man mit ihm machen kann. Ich habe zu Hause einen Therapeuten für zu Hause noch zu mir, 2 Mal in der Woche. Also auch finanziell, weil das muss man alles privat zahlen. Das zahlt die Kasse ja nicht. Ne? Aber es hat was gebracht, muss ich sagen. Durch meine Anstrengung ist doch wieder viel in Gang gekommen, sage ich einmal so.
Also Sie haben nicht sofort einen Therapieplatz bekommen?
Ja, durch Bitten und Betteln, muss ich sagen.
Sie haben es dann und betteln müssen?
Ja.
Und bei Ihnen, Herr Degelmann?
Ich habe relativ rasch nach dem Peppers-Vorfall die erste Rehab bekommen. Dann war jahrelang nichts. Dann noch ein Schlaganfall, es ist wieder losgegangen. Also regelmäßig Therapien, Rehab gedeckt habe. In letzter Zeit fahre ich jetzt alle eineinhalb Jahre nach Birawat.
Ich habe nachgesehen, was man eigentlich tun kann, um Schlaganfälle zu verhindern. Ich habe sehr interessante Tipps gelesen, nämlich viele Tomaten essen, viele Bananen essen, Marillen. Machen Sie das? Ist das ein sinnvoller Vorschlag oder ist das nur eine...
Ich würde allgemein sagen, viel Obst und Gemüse, egal was. Banane oder Marille, das ist ganz egal, Obst und Gemüse.
Und halten Sie sich jetzt danach?
Nicht wirklich, sagen wir es so. Ein Fleisch ist immer nur Fleisch.
Nein, mir nicht so.
Bei Ihnen nicht?
Bei uns nicht. Wir essen weniger Fleisch schon und auch, wie ich sage, sehr viel Obst und Gemüse, Obst. Hauptsächlich, mein Mann isst sehr viel Obst, zu viel oft manchen Tagen schon. Also es ist auch mit der Gewichtszunahme bei ihm, durch die wenige Bewegung, hat er 20 Kilo Übergewicht. Also da müssen wir schauen, dass wir runterkommen, also mit dem Übergewicht.
Die hat er im Laufe der letzten 5 Jahre bekommen.
Im Laufe der letzten 5 Jahre. Mein Mann hat immer 69 Kilo gehabt, also und jetzt hat er halt 90 Kilo.
Hätten Sie etwas anders machen können in Ihrem Leben, im Nachhinein betrachtet, Herr Degelmann?
Ruhiger leben, nicht so stressig leben.
Was hätte das für die Firma bedeutet? Hätten Sie einen Partner gebraucht oder hätten Sie mehr Aufgaben delegieren müssen?
Ja, auch. Ich wollte immer alles selber machen. Ich habe immer gesagt, wenn ich es selber mache, ist es nicht gemacht.
Haben Sie das Unternehmen selber aufgebaut?
Ja.
Das ist dann ein zusätzlicher Stress natürlich.
Schon. Ich habe zwar einen Partner am Schluss gehabt, mit dem war ich auch in Ägypten unten, das Ägypter. Wenn wir uns da selbstständig gemacht haben in Ägypten.
Sie haben eine Tochterfirma in Ägypten gehabt?
Ja, in Ungarn auch. Ich war in Ungarn sogar gerichtlich bei der Sachverständiger für Bauwesen. Aber alles weg. Ich habe ein Jahr lang in Java in Ungarn gewohnt, gelebt, gearbeitet.
Da waren wir getrennt. War ich in Wien und er in Ungarn.
Aber wir sind am Wochenende immer zusammengekommen.
Ja. Also Sie waren nicht als Paar getrennt?
Nein.
Inzwischen sind wir 41 Jahre schon verheiratet.
Hat das Ihre Beziehung gestärkt?
Auf alle Fälle.
Das Unglück? Sie ist nicken, Frau Degelmann.
Sind wir sehr zusammengewachsen, ja.
Ja.
Und wie ist es bei Ihnen, Frau Hagen?
Bei uns ist es auch so. Ich bin 41 Jahre schon verheiratet. Wir sind zwar kinderlos, aber trotzdem... Wir sind immer gemeinsam zweimal im Jahr in Urlaub gefahren, das haben wir uns immer gegönnt. Jetzt in der Pension wollten wir noch mehr machen, aber leider das Schicksal zugeschlagen.
Dieses blöde Schicksal.
Bei Gehirnblutung habe ich nicht viel gefunden, was man anders machen könnte in der Lebensweise. Wissen Sie da mehr, was könnte man tun, um Gehirnblutungen zu vermeiden?
Nein, da kann man gar nichts machen, da gibt's nichts. Mein Mann war nie übergewichtig, mein Mann hat immer Sport betrieben, wir waren schwimmen, wir haben alles gemacht. Also ich habe auch gesund gekocht, von daher kann ich sagen, wir haben nicht ungesund gelebt. Wir sind zum Heurigen gegangen, mal 2-3 Achtel Wein getrunken, eine gute Jause gegessen, oft zusammen, eine Platte nur. Also von daher kann ich sagen, das kann man nicht voraussagen, sowas.
Gefäßverschleiß.
Ja.
Gehirnblutung. Die Gefäße im Gehirn werden mit der Zeit dünner, bis einmal der Druck zu stark ist und dann platzt. Das ist ohne Vorzeichen, geht das von jetzt auf sofort.
Und bei Herzkrankheiten spielt eben das eine Rolle, was Sie eben vorher schon gesagt haben.
Stress, Rauchen.
Falsche Ernährung, wobei Sie sehr viel Fußball gespielt haben.
Ja, das nutzt nichts. Sport ist Mord, weiß man in der Zwischenzeit schon.
Ja. Nein, nicht unbedingt.
Eine Stunde in der Woche sind fürs Herz gut, mehr nicht. Haben wir jetzt unlängst im Radio gehört.
Machen Sie das, 2x1 Stunde in der Woche?
Ich kann keinen Sport mehr machen. Wenn man mit dem Radl fahren geht, hat das Gleichgewichtsproblem.
Aber ich habe Sie gestern angerufen, da waren Sie gerade auf
am
dem
Laufband. Laufband.
Auf dem Laufband, okay.
Ich habe auch ein Laufband zu Hause. Mein Mann geht jeden zweiten Tag aufs Laufband und jeden zweiten Tag auf den Ergometer und viel spazieren gehen.
Sie waren, haben Sie mir erzählt, Sie waren Schiedsrichter.
Ja.
Fußballschiedsrichter. Ja. Und Sie sind sehr schnell gelaufen.
Ja.
Haben Sie früher Fußball gespielt?
Nur Schiedsrichter. Nie selbst. Als Junge vielleicht einmal selbst gespielt.
Das war praktisch einmal in der Woche, dass Sie Schiedsrichter waren?
Das wäre schön gewesen. Oft habe ich 3 Matches am Wochenende gehabt.
War das auch ein Stress?
Nein, es war ein Vergnügen. Es war Spaß. Das hat mir Spaß gemacht. Da darf kein Stress dabei sein, wenn man es aus dem Gründen macht.
Fühlen Sie sich eigentlich jetzt, Sie alle drei, die Sie hier sind, fühlen Sie sich von der Gesellschaft genug verstanden in Ihren Bedürfnissen, Frau Tegelmann?
Es gibt oft schon Situationen, wo man mit so einem Problem irgendwie komisch angeschaut wird. Zum Beispiel jetzt, wie mein Mann die linke Hand nicht so wirklich bewegen kann. Es gibt oft schon Momente, wo man so irgendwie beobachtet wird, wie ein Außenstehender wird man da, wie ein Außerirdischer wird man da angeschaut.
Das spürt vielleicht der Betroffene mehr.
Wie die Angehörigen.
Wie die Angehörigen.
Ja. Beobachten Sie so Blicke, dass man sie
beobachtet? Mehr wie genug, ja.
Gibt es leider noch immer, ja.
Bei Ihnen, Frau Hahn?
Das könnte eigentlich nicht so. Oder schaue ich gar nicht drauf.
Das glaube ich nämlich
dass
eher.
Dass ich da irgendwo den Blick gar nicht so wahrnehme. Also.
Wie ist das Gefühl, behindert zu sein, ein Mensch mit einer Behinderung zu sein, wenn man gerade eben frisch aus dem nicht behinderten Leben kommt und plötzlich gibt es diesen Einschnitt?
Das war sehr, sehr schwer. Die Umstellung, die kann man sich gar nicht vorstellen. In dem Moment noch nicht behindert und dann behindert zu sein. Das war sehr schwer.
Ja.
Wie Tag und Nacht, würde ich fast sagen, der Unterschied.
Haben Sie dann auch Forderungen gestellt, wie dass man eine Rampe baut? War da irgendeine Situation, wo Sie etwas gebraucht hätten?
Nein, eigentlich nicht. Ich bin auf diese Ideen und Sachen erst gekommen, nachdem wir nach St. Pölten gezogen sind und ich dem Club 81 beigetreten bin. Da bin ich erst auf die Idee gekommen, dass da was passieren müsste. Unterstützung von Öffentlichkeit, Gehsteige absenken, Rampen bauen, behindertengerecht bauen. Da ist mir das erst gekommen. Vorher.
Sie waren ja schließlich auch Baumeister.
Genau. Ich habe mir die Gedanken nie gekommen. Man lernt immer erst aus eigenen Erfahrungen dann. So sollte es eigentlich nicht sein. Man sollte vorausblickend sein mit allen Situationen.
Gehen wir zurück zu Ihrer Nahtoderfahrung. Was hat diese Erfahrung in Ihrem Leben geändert?
Ich muss sagen, ich bin ein anderer Mensch geworden. Ich lebe nicht mehr von einem Tag am anderen, sondern von heutigen Tag. Heute ist heute. Und das Beste daraus zu machen.
Auf Ihrer Website steht, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum.
Genau. Das ist wahr.
Haben Sie das gemacht in Ihrem Leben?
Eigentlich schon. Das war die Zeit in Ungarn, in Ägypten. Das war mein Leben. Wo es hingeführt hat, wissen wir jetzt selbst.
Und was ist jetzt Ihr Traum?
Ich will jetzt sagen, gesund zu werden, sondern zumindest auf der Stufe Gesundheit bleiben, wie es jetzt ist. Und dann noch ein bisschen besser werden, wenn es geht. Aber nicht schlechter.
Frau Hagen, was ist Ihr Traum für Ihr Leben?
Mein Traum wäre so, wie es jetzt ist, kann schon bleiben. Mein Mann kann wieder gehen, mein Mann kann wieder Auto fahren. Wir unternehmen schon beide wieder etwas, auch schwierig, aber es geht schon. Gewisse Sachen kann ich nicht mehr machen mit ihm, aber so wie es jetzt ist, bin ich schon glücklich.
Und Frau Tegelmann?
Wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, sind wir schon zufrieden.
Genau.
Ich danke Ihnen für die Diskussion und ich bedanke mich beim Techniker Bernhard Ortmeier für die Technik.
Dankeschön.
Dankeschön. Dankeschön.